So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge, der sechsten des RW-Pods. Ihr findet uns wie immer unter rwpod.de, falls ihr es nicht mehr wusstet und ihr die Sendung abonniert habt. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammengekommen sind und die Zeit gefunden haben, ein neues Thema zu besprechen.
Absolut.
Das Thema lautet Esoterik. Wir haben uns allerdings heute bei dieser Folge etwas anders vorbereitet, als wir es in den letzten Folgen getan haben. Und zwar basiert das, was wir jetzt zunächst erstmal diskutieren wollen, auf einigen Artikeln, die vor einigen Wochen in der Wochenzeitung Die Zeit erschienen sind. Das war damals das Titelthema. Das hieß Die Renaissance der Unvernunft aus, glaube ich, der Ausgabe 21 aus diesem Jahr von der Zeit. Es geht dort um Esoterik und ja, moderne Esoterik in Deutschland, würde ich erstmal so sagen. Mhm. Und wir wollen nun in der nachfolgenden Zeit, es wird vielleicht etwas länger dauern als in den anderen Folgen, diskutieren, was wir aus diesen Artikeln mitgenommen haben und wie wir sie aus religionswissenschaftlicher Sicht empfunden haben vielleicht, ne? Bewerten müssen wir sie nicht unbedingt, und was uns sonst so dazu eingefallen ist. Im Nachgang kommen wir vielleicht auch noch, wenn die Zeit dann nicht ausufert, zu einer allgemeineren Diskussion, was die Religionswissenschaft in den Medien betrifft, und vielleicht auch allgemein unsere Einschätzung zu Medien, wie Medien mit dem Thema Religion umgehen. Diese Artikel, ich habe sie jetzt für mich erstmal nummeriert, sodass, falls ihr die Hörer sie im Internet abruft, ich werde sie auch in Reihenfolge dann nochmal in den Artikel schreiben, dass sie so aufgestellt sind, wie sie auch in der Zeitung erschienen sind, sodass man einfach von vorne bis hinten durchliest. Der erste Artikel von dem, wie hieß er?
Max Rauner.
Ja, genau. Der kommt ja einer Exposition gleich.
Jo.
Und mein Eindruck zu diesem Artikel war, dass er eine ganz gute Einführung bietet, vor allem für die Leser, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema Esoterik auskennen.
Mhm.
Er geht einerseits auf die existierende Phänomene der Esoterik, den Begriff können wir vielleicht auch später noch problematisieren, in Deutschland ein. Er widmet sich auch dem Begriff Esoterik als solcher, woher das kommt. Es werden einige Beispiele genannt. Und die grobe Aufteilung, die sich in diesem Artikel, wenn man ihn denn in einem, ich glaube, die Unterüberschriften fanden sich auch im Internet in den Artikeln. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Dimi. Auf jeden Fall gab es so eine Aufteilung, Suchende, Anbieter, Multiplikatoren und Opfer.
Ja.
Kein deutscher Artikel über Religion, gesagt, wo nicht ja auch irgendwelche Opfer genannt werden, sobald es mit der Sektenproblematik zu tun hat. Das war das Erste, was mir aufgestoßen ist.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Meine Empfindung ist, wenn sich die Medien, und in diesem Fall war das dann jetzt eben der Zeitautor, mit Esoterik oder irgendwelchen sektenartigen Themen auseinandersetzen, dann gehört einfach irgendwie ein Opfer dazu. Irgendjemand, bei dem es nicht funktioniert hat, wo es ganz schreckliche Einzelschicksale gab. Ja, hier wurde jetzt in diesem Artikel genannt, dass irgendwie die Frau ihre Kinder verlassen musste oder sowas. Und der Vater war ganz erschrocken. Und
die Familie.
Ja, genau. Also die Familie ist letztlich irgendwie zerbrochen daran.
Wo das Kind dann am Ende meint, mit der Mama stimmt was nicht oder so. Ich weiß
ja
nicht,
genau. Und das liegt eben tatsächlich dann an der esoterischen Ausrichtung der Mutter und nicht daran, dass sie vielleicht vorher schon psychische Probleme hatte und so, ja.
Genau.
Das ist nicht, also das würde ich auch nochmal problematisieren wollen, dass also diese Opferrolle ja auch nur, die wird ja durch die Medien und durch die Artikel in diesem Falle gerade auch nur zugeschrieben.
Mhm. Genau.
Genau.
Ja.
Könnte ich direkt anknüpfen. Das wäre dann ein Sprung zu dem Artikel, wo dieser Selbstversuch gemacht wurde bei der Telefonberatung. In dem Artikel ist mir aufgefallen, dass auch unterstellt wird, dass die Leute oder vielleicht ist es ja auch so, dass die Leute grundsätzlich in persönlichen Lebenskrisen Rat bei Wahrsagern suchen. Und in diesem Artikel klang nun an, dass Zehntausende Euros dabei draufgegangen sind, wie man da jetzt irgendwie an, dass man da Leute anruft, Tarotkartenleger oder sowas oder Ratgebende. Ja, es wird, glaube ich, als schlecht bewertet. Dazu fiel mir aber nur ein, dass es ganz viele Situationen gibt, wo Menschen in einer persönlichen Krise enorm viel Geld ausgeben können. Mhm. Entweder sie gehen nämlich in die Spilo und knallen da besonders viel Geld in die Novoline 2 Automaten rein. Oder aber, ich kenne auch persönlich Leute, die sich dem Extremsport in der Midlife-Crisis zugewandt haben, die dann durch die Wüste sinnsuchend gehen und dafür Ausrüstung im 10.000 Euro Bereich angeschafft haben. Oder aber, wenn man das noch heretischer formulieren möchte, wie wäre es denn, wenn man zu einem konzessionierten und kassenärztlichen Psychiater geht und 10.000 Euro finanziert über die Krankenkasse auch daran gibt, seine persönlichen Probleme aufgerollt zu kriegen und vielleicht auch Entschlüsse zu bekommen. Also mir scheint, dass der Zugang zum Thema Esoterik über persönliche Einzelschicksale, die in der Regel wahrscheinlich auch dramatisch und schlimm sind, dass das nur ein möglicher Erklärungsversuch ist, das über die Esoterik abzuwälzen. Und dieses 10.000 Euro Schulden machen, das gibt es auch bei QVC.
Genau. Oder anderen Ratenkäufen.
Ja, genau.
Und gleichzeitig gibt es eben auch, und da kann ich auch wieder aus persönlichen Erfahrungen mit von Bekannten oder Familienmitgliedern meinerseits irgendwie berichten, dass es auch Leute gibt, die gehen dann 2-3 Mal zum Tarotkarten legen, weil sie gerade sich in einer Krise befinden oder Antworten suchen auf Fragen irgendwie, was ihr Leben noch so bringt. Und dann war's das. Dann kriegt man nämlich die Antwort, ja, beim dritten Mal vielleicht oder so, und dann geht man nicht mehr hin. Also sprich, wenn man eine Affinität dazu hat, dieses Esoterische irgendwie erstmal als vielleicht auch als Lebenshilfe annehmen zu wollen, heißt es nicht, dass man immer in diese Fänge gerät und auch in den stecken bleibt. Das ist halt auch Quatsch. Und das wird auch nicht gesagt. Ja. Ja, man kann mal sich einmal oder zweimal Hilfe suchen und dann vielleicht damit zufrieden sein und das dann wieder abhaken. So, das gibt's eben auch. Das heißt, es kann auch tatsächlich für Leute einfach eine in bestimmten Situationen einmalig hilfreich sein. Und dann gerät nicht jeder in diese Abo- oder Anruffalle und so, der dann quasi das Geld seiner Kinder da durchbringt.
Also ich meine, da wird in diesem Selbstversuch-Artikel, der gegen Ende kommt, irgendwie, gegen Ende dieses Dossiers oder was das ist, werden halt beide, also Möglichkeiten aufgezeigt. Natürlich Leute, die eine gewisse Sucht entwickeln und ständig da anrufen und ihre, was war das, 7,83 € pro Anruf ausgeben, der übrigens ganz nett als Energieausgleich bezeichnet wird. Aber
ja, das ist super, kommen wir
später drauf, nochmal auf die einzelnen Begriffe in diesem Diskurs. Und andererseits, dass es das gibt, was du gerade meinst. Punktuell einmal so eine Beratung, die dann halt ein bisschen mehr kostet als, keine Ahnung, vielleicht ein Psychologe oder so oder ein Therapeut, ne? Und auch vielleicht auch ganz andere Sachen einfach sagt.
Es kommt mir so vor, als ob oft in den Medien, sobald es um solche Sektensachen geht oder so, falsche Schlüsse aus den möglichen Gefahren gezogen werden.
Ja.
Deswegen habe ich mich auch an dem Wort Opfer aufgehängt, welches ja automatisch ganz viel impliziert. Okay. Nichtsdestoweniger trotz gibt der Artikel meiner Meinung nach ganz gut wieder, wie im Moment die Diskurse in Deutschland gelagert sind, vielleicht. Ich musste an einigen Stellen sofort an so, sagen wir mal, wie nennt man das noch, so moderne atheistische Wissenschaftsverfechter denken, die mitunter, also zumindest in dem ersten Artikel, doch sehr neutral bedacht werden. Also sie sind nicht so der Weisheit letzter Schluss oder sowas. Ne? Da könnte ich gleich schon eine Empfehlung aussprechen. Das werde ich dann hoffentlich auch noch in die Kommentare unter dem Artikel schreiben. Falls jemand die Seite Psiram kennt, P-S-I-R-A-M Punkt irgendwas, da findet sich so ein Wiki, welches alle Pseudowissenschaften, Parawissenschaften, esoterische Vorkommnisse, alles wird dort genau untersucht und sozusagen, ja, es wird entlarvt aus Sicht eines westlichen Wissenschaftsverständnisses. Und zwar falsifizierbare Tests. Das ist eigentlich das Einzige, was sozusagen die Grundlage ist. Ist es falsifizierbar? Ich denke, dass die Autoren von diesem Psiram grundsätzlich auch, also ich würde sie angreifen in solchen Fällen, wo das nicht so ganz einfach geartet ist. Beispielsweise, wie heißt das nochmal? Placebo-Effekte, wo eben nicht deutlich ist, ob es falsifizierbar ist oder nicht. Und
Homöopathie.
Genau, die Homöopathie wäre da, wurde auch werden. Jetzt in den Artikeln genannt.
Genau.
Und grundsätzlich fand ich es eigentlich ganz okay, wie das so, wie damit umgegangen wurde im Artikel. Ne? Dieses Mindstyle Magazine, was erwähnt wurde, da wurde dann zitiert, das Magazin sei offen für Wunder.
Das ist übrigens Happiness. Mindstyle, meine ich, war die Art des Magazins.
Ach so, irgendwie so.
Das ist das Genre des Magazins.
Happiness.
Mit Z hinten.
Ja. Ja, also schon interessant. Und ich fand eben den ersten Artikel ganz gut im Sinne einer ausgewogenen Einleitung in das Thema. Was ich von dem zweiten Artikel nicht so ganz...
Der aber auch klar gekennzeichnet ist, meiner Meinung nach, als persönliche Meinung. So. Oder wird das euch nicht deutlich? Also ich habe das...
Lies doch mal vor, wie der zweite Artikel hieß. Von wem ist der?
Sehnsucht nach dem Selbst von Evelyn Finger. Die mir über die vielen Jahre als Zeitleser übrigens auch immer mal wieder aufgefallen ist als jemand, der schreibt, an dem ich mich reiben kann.
Ja, das kann ja auch. Soweit ich weiß, ist sie die Chefin des Feuilletons.
Genau, ja. Das kann ja auch intendiert sein, dass sie extra irgendwie ihre Meinung so
polemisch.
Ja, fast schon polemisch irgendwie hier kundtut. Aber wie gesagt, da gehe ich eben, also bei dem Rauner ist ganz klar, dass der einfach auch, der zitiert ja auch Religionswissenschaftler und ist deswegen sowieso ja auch schon mal irgendwie sehr, sehr fundiert. Und dieser Fingerartikel hier ist einfach ganz klar ein Kommentar.
Ja, genau, werde ich auch als Kommentar.
Genau.
Ja.
Und deswegen kann man auch ruhig sich an dem reiben und mit dem unzufriedener sein. Mhm. Ja, aber wenn man quasi das irgendwie richtig einordnet in das Genre, dann passt das auch.
Ja, ich bin auch in hohem Maße unzufrieden mit dem Artikel.
Ja, ja.
Also da wäre zum einen die Gegenüberstellung von Glaube versus Denken. Ich glaube, so steht's da auch.
Ratio, ne?
Oder Glaube versus Wissen oder Glaube versus Vernunft. Und sobald man da tiefer in die Erkenntnistheorie der Philosophie einsteigt, ist das auch alles gar nicht mehr so klar, wie sich das abgrenzen lässt voneinander. Zudem macht die Überschrift schon so einen gewissen Dünkel breit, dass ich dachte, soll jetzt irgendwie die Vernunft siegen gegenüber der angeblichen Unvernunft?
Ist ja Quatsch. Ich meine, das ist ja eine Diskussion, die sich über Jahrhunderte nachvollziehen lässt und die einfach auch zu keinem Ergebnis kommt.
Ja. Also, ich glaube, da wäre es ganz nützlich gewesen, überhaupt mal einen Artikel
zu positionieren. Du glaubst oder du weißt?
Ich weiß nicht.
Okay.
Ein alter Kommilitone von mir sagte, vielleicht war es aber auch ein Zitat, wirklich ist nur, was wir glauben. Da steckt relativ viel Erfahrung mit dem Thema hinter. Also, nach wie vor. Ich glaube, es wäre gut gewesen, nein, ich formuliere es anders, ich hätte mir gewünscht, dass sie einen Artikel da reinpacken in diese Serie von Artikeln, wo es überhaupt darum geht, einmal Glauben und Wissen. Wissen wird ja immer mit dem westlichen Wissensbegriff zusammengedacht. Und Glaube ist das, was man auf Englisch übrigens leichter differenzieren kann, Faith oder Belief. Und das hätte geklärt werden sollen. Also, und das muss vielleicht auch für Evelyn Finger mal geklärt werden. Vielleicht sollte sie da einfach mal kurz über die englischen Begriffe nachdenken und dann löst sich das direkt auf.
Vielleicht hört sie uns ja sogar zu und
Hallo Evelyn. Ja, du hattest eben schon angesprochen, Stefan, dass Religionswissenschaftler zu Wort kommen. Als wir uns eben vor der Sendung ausgetauscht haben, haben wir das ja alle sehr begrüßt.
Ja, genau. Also ich glaube, ursprünglich war die Idee, also wenn wir machen vielleicht öfter nochmal so eine Presseschau, wenn es sich anbietet und irgendwie gerade eine Artikelreihe irgendwie zu einem Thema, das wir auch irgendwie besprechen können, erscheint, dass wir das irgendwie dann nochmal durchdiskutieren, auseinandernehmen. Und eigentlich hatten wir vor, das Ding zu verreißen und dann haben wir es gelesen und dachten eigentlich so, naja, das ist gar nicht so schlecht und man ist ja doch irgendwie fundierter zu Werke gegangen, als wir das erwartet hatten. Zumal eben auch unsere Zunft dort in einer sogar relativen Breite Erwähnung findet. Mhm.
Ja, also Zinser wurde sogar genannt.
Zinser,
der ist genau. Sozusagen meiner Meinung nach nicht auf der Religionssoziologen-Seite zu suchen.
Nee, der ist Religionswissenschaftler, wird auch so benannt.
Genau. Als einziger, aber auch so
benannt. Als einziger, ja. Ja, ich würde Bochinger auch als Religionswissenschaftler bezeichnen, auch wenn er hier Soziologe genannt wird.
Ja. Ist in Ordnung.
Das ist wahrscheinlich was bei schiefgelaufen
genau.
oder so.
Genau.
Und grundsätzlich zu beglückwünschen ist der Interviewer, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der, ich glaube, es war auch Evelyn Finger.
Das ist Evelyn Finger, ja.
Die mit Detlef Pollack ein Interview führt. Und ja, wenn man was wissen will über Spiritualität und Religiosität in Deutschland, dann kann man sich immer gut an Pollack wenden.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass ich einen Aufsatz in meinem allerersten Semester von ihm in einem Reader hatte. Mhm. Und Pollack hat mich mein ganzes Studium lang begleitet. Ich habe dann schlussendlich auch bei ihm sogar mal studiert, weil er ja nach Münster gekommen ist. Ja, und ist wunderbar. Also gut, dass sie ihn gefragt haben. Mhm. Und das, was er da in den 5 kleinen Fragen oder wie viel das war, beantwortet, ist auch in Ordnung, so im Allgemeinen, würde ich sagen. Mhm. Also, ja, schade, dass man es nicht so richtig verreißen kann.
Genau. Da müssen wir gleich mal eher den Spiegel zu Rate ziehen oder so. Den könnten wir vielleicht mal verreißen demnächst.
Ja, die haben ja immer geile Titelgeschichten so.
Ja, genau. Die haben den Islam in Verruf gebracht in den letzten 10 Jahren.
Gab's Mohammed wirklich? Keine Ahnung. Sinngemäß aus 10.000 Titelgeschichten.
Ja, genau. Ja, also es ist wirklich nicht viel zu sagen und deswegen würde ich vorschlagen...
Warum machen wir dann einen Podcast?
Nee, ich würde gerne noch ein bisschen weiter über die Esoterik reden.
Ja.
So wie wir das Ganze ja dann auch nennen wollen. Und ich habe mich, als ich gesehen habe, dass das Titelthema wird, habe ich mich erstmal ein bisschen gewundert, weil das ja nicht neu ist. Und
richtig.
Weil, ich zitiere jetzt Frau Professor Annette Wilke aus Münster, weil es absolut nicht neu ist. Wir haben Pech, dass die Klöster im Mittelalter alles aufgeschrieben haben und nicht der einfache Bauer und Bürger die Dinge aufgeschrieben hat. Mhm. Aber glaubt man denn wirklich, dass alle eine Einheitsmeinung innerhalb der katholischen Kirche im Mittelalter hatten? Dass die nicht Orakel befragt haben im Hinterhof irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern?
Wer hat sich denn sonst irgendwie diese Volksreligiosität über so viele Jahrhunderte gehalten? Eben. Und so,
das, also ja. Esoterik, das, was wir so heute nennen, ist überhaupt nichts Neues. Es ist auch nichts Neues, wie uns das der erste Artikel weismachen will, im Sinne von heutzutage wird der Büchermarkt dominiert. Jeder 10. Artikel, der im Büchermarkt vorkommt, ist über Esoterik. Mag ja sein und es werden sonst wie viele Millionen damit umgesetzt. Das war auch schon in den 70ern so. Und
genau.
Ich sage, es war auch schon vor 500 Jahren so. Bloß, dass die Leute das eben nicht verschriftlicht haben. Mhm. Das ist der einzige Unterschied daran. Deswegen ist es auch nicht neu. Und das Glück, was wir jetzt auch durch diese Artikel erfahren, ist meiner Meinung nach, dass die Leser dieser Artikel es nun auch vielleicht schaffen werden, Wörter wie Spiritualität und Religion und Esoterik und so vielleicht gar nicht so abgegrenzt voneinander zu sehen, sondern das Ganze irgendwie, sagen wir mal, in einem Spektrum aufspannen können und dass die Grenzen dazwischen äußerst fließend sind. Da würde ich dann gerne den geneigten Zuhörer nochmal darauf aufmerksam machen, dass man von Hubert Knoblauch in dem vor einigen Jahren erschienenen Buch Populäre Religion, also ich werde da sicherlich das, was ich jetzt sage, untermauert finden. Das kann man nochmal konsultieren und gucken, wie es denn eigentlich um Religion oder Spiritualität oder Esoterik als Begriffe bestellt ist. Und das erfahren wir auch in diesen Artikeln aus der Zeit, dass es letztlich um Institutionen dabei geht. Mhm. Und Hubert Knoblauch argumentiert dafür, dass, wenn man Religion sagt, man institutionelle Religion meint. Und alles andere ist eben nicht institutionelle Religion. Manche nennen das vielleicht irgendwie so Netzwerk oder sowas.
Manchmal Sekte.
Sicherlich auch Sekte, die ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es im englischen Raum ist, aber in Deutschland einfach vielleicht nur in Deutschland einen negativen Beigeschmack hat, das Wort. Wisst ihr das? Also Sekte klingt nie gut in Deutschland, nee. Aber es ist eigentlich ja egal. Also ich meine das auch schon mal in der Zeit gelesen zu haben, dass dort jemand sagt, ja, Sekte ist ja eigentlich auch nur so ein Wort, was gar nicht so schlimm ist. Aber bei Sekte wird ja auch immer gleich wieder Opfer genannt. Also das
klar.
Ist natürlich ein Problem.
Da hat es auch nichts gebracht, dass man versucht, von neuen religiösen Bewegungen zu reden oder so. Mhm. Denn das macht man nicht. Also das machen vielleicht die Religionswissenschaftler, aber das macht man nicht in der Öffentlichkeit.
Genau, macht man auch nicht.
Genau, um auch klar irgendwie dann einige Gruppierungen abgrenzen zu können, begrifflicher. Das, dann sagt man trotzdem immer Sekte. Niemand dort läuft irgendwie mit NRBs durch die Gegend oder weißt du, was es ist.
Das ist halt wie auf dem freien Markt, ne?
Ja.
Das gräbt Kunden ab.
Ja, also widerspiegelt sich natürlich auch darin, das wurde in dem einen Artikel genannt, dieser Verein Sekteninfo NRW, der, wir hatten das eben gesagt, 84 entstanden ist, der Verein zu einer Zeit, als sicherlich, gut, da war ich nur noch klein, aber da gab es bestimmt viele Artikel und ich habe auch schon einige Mal gelesen über sogenannte Aussteiger aus den Sekten. Mm. Ich war bei Jehovas Zeugen, ich war bei Scientology und...
Oder irgendein Satanskult oder so.
Ja, genau, ganz furchtbare Dinge. Und das wurde alles unter Sekte subsumiert. Das wird jetzt langsam aufgebrochen, dann auch dieser Artikel. Also würde ich mich insofern freuen. Mhm. Wobei, dummerweise, die Zeit irgendwie immer noch dafür steht, dass Esoterik eben etwas sei, was der Unvernunft entspringt. So klingt das ja in der Überschrift dieses Titels an. Und das scheint wohl nicht so zu sein, denn offenbar entspringt einfach alles, was die Menschen machen, der entweder Vernunft oder Unvernunft ist, also völlig unerheblich. Da darf man mich dann widerlegen. kann man sicherlich auch. Also die Zeit gefällt mir ganz gut. Und damit meine ich auch nicht nur diese Ausgabe, sondern seit einigen Jahren gibt es ja dieses Zeitungsbuch oder sagen wir mal diese Rubrik Glauben und Zweifel. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Zeit im Zuge dieser Angst vor dem Islam, die immer größer wurde nach 9/11, dass die Zeit eigentlich so ein bisschen dagegen gesteuert hat.
Ja, absolut.
In den ersten Jahren nach 9/11 gab es einen Autoren bei der Zeit, der auch immer noch schreibt, der heißt Jochen Bittner. Mhm. Der hat wirklich dämliche Artikel über den Islam verfasst. Dem sind so Äußerungen rausgerutscht wie, den Schiiten, wie sagte er das? Schiiten seien ja grundsätzlich eher Terroristen. Oder so.
Ja, ja.
Inzwischen widmet er sich anderen Dingen bei der Zeit. Das ist auch ganz gut so.
Ja.
Und die Zeit hat dann aber ja irgendwie eingelenkt und ist mehr auf Religion abgegangen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein gewisser Ruck zum Konservativismus gewesen innerhalb der Zeit. Glauben und Zweifeln klingt jetzt erstmal nicht so religionswissenschaftlich, aber hier und da werden ja doch ganz interessante Artikel abgehandelt unter dem Thema.
Und es kommen auch immer mal wieder Religionswissenschaftler zu Wort.
Genau.
Darf man eben auch nicht vergessen, gerade im Anbetracht der Diskussion irgendwie, inwiefern sich die Religionswissenschaft überhaupt mehr Bedeutung oder Gehör in der Gesamtgesellschaft und auch in der Mediengesellschaft verschaffen kann. Also
das ist wenn mal jemand anders mitarbeiten darf,
bei Artikeln, genau.
Wenn die Autoren von der Zeit das machen, dann klappt es halt nicht so.
Genau. Gut.
Ja, was würdet ihr jetzt sagen? Wie ist das bei den anderen Medien, die ihr so kennt? Sagen wir erstmal Print.
Ich habe ja gerade schon gescherzt, also was den Spiegel anging. Wenn man sich da dann irgendwie die Titelgeschichten anguckt, dann ist es entweder, also um Weihnachten rum geht es dann wahrscheinlich um Jesus oder um Ostern. Zwischendurch geht es dann auch mal um Mohammed oder um Hitler. Als Titelgeschichten.
Ja. Also das ist auch immer eine starke Politisierung des oder allen Religiösen.
Irgendwie pauschalen Fragen, also so.
Ja, ja.
Die da.
Ich würde sogar behaupten, dass der Spiegel antireligiös ist.
Mhm.
Also vielleicht aus der linken Vergangenheit heraus, die sich jetzt auch nicht mehr widerspiegelt, aber manchmal kommt es mir schon so vor, dass eigentlich sehr viel Häme dabei ist, wenn über Religion geschrieben wird. Insofern muss man mit dem Spiegel, abgesehen vielleicht von den Titelbildern in den letzten 10 Jahren, abgesehen von denen, die klar anti-islamisch waren, das behaupte ich nicht nur, sondern das kann man belegen, Aber abgesehen davon würde ich sagen, dass der Spiegel wenigstens fair ist, weil er sich über alle Religionen lustig macht.
Das stimmt.
Ähnlich wie vielleicht die Taz oder so.
Ja, ne? Ja.
Also das ist schon in Ordnung dann.
Während so eine konservative Zeitung wie die Süddeutsche zum Beispiel nicht nur christozentristisch irgendwie argumentiert, das macht nämlich die Zeit auch durchaus, also kann man dort einfach auch zwischen den Zeilen rauslesen, aber bei der Süddeutschen habe ich immer das Gefühl, dass einfach, also dass das Religion gleich Christentum ist und alles andere ist halt Mist. So, das halte ich für ein Problem. Und ich habe in der Süddeutschen persönlich noch nie überhaupt einen Hinweis auf ein Fach namens Religionswissenschaft gelesen. Das ist halt einfach, das kommt nicht vor. Und wenn man da über Religion berichtet, dann irgendwie negativ über andere oder eben so auch wieder stark politisiert.
Ja,
so.
Ja, stimmt, politisiert würde ich bei der Süddeutschen auch so
ja,
sehen.
Ja.
Das liegt ja auch, ist der Name jetzt entfallen, an dem Chef vom Politikressort, der immer mal wieder was zu religionspolitischen Fragen in Deutschland anzumerken hat, gerade aus der bayerischen Sicht heraus.
Genau.
Kopftuchfragen oder sonst was wird da verhandelt.
Kurz im Klassenzimmer.
Genau,
ja.
Aber das ist alles politisiert. Total. Und es ist immer nur Christentum versus alle.
Ja, und das ist Mist.
Genau,
so.
Das ist totaler Mist, würde ich auch sagen. Und mit der Süddeutschen kenne ich mich nicht so aus wie mit der Zeit. Mhm. Aber ich würde sagen, sogar die Zeit als eben Hamburger Blatt, was sie ja ist und sicherlich auch wahrscheinlich eher evangelisch geprägt ist.
Definitiv.
Die tun sich schon schwer auch anzuerkennen, dass es eine... Sie sind ja nicht mal judeo-christozentristisch, sondern es ist schon sehr christlich.
Ja.
Ja? Und das äußert sich in solchen Publikationen, wie zum Beispiel vom Autor Jan Ross aus der Zeit, der ganz klar das Christentum als Wegbereiter als Wegbereiter der Demokratie in Europa identifiziert und das sind da schon komische Einsichten, die da rauskommen und da fehlt der Islam, da fehlt, da wird dann natürlich gesagt, ja, die Juden gehören auch dazu, ne? Aber schon merkwürdig teilweise, sehr eurozentristisch und
christozentristisch. Total, ja.
Ja. So ein bisschen ist ja jetzt schon angeklungen, vielleicht können wir zum Abschluss kommen und mal so ein bisschen auf, du sagtest jetzt gerade, die Süddeutsche erwähnt nie Religionswissenschaftler, mal darauf eingehen, ob denn die Religionswissenschaft überhaupt erwähnt wird in den Medien. Und ich habe noch nie einen Religionswissenschaftler im Fernsehen gesehen.
Ich schon.
Ja?
Ja, durchaus. Ich bin mir, also es ist ewig her und rührt natürlich auch irgendwie wieder von der immer wieder aufflammenden Debatte irgendwie zum Islam in Deutschland. Das war vor Jahren tatsächlich mal in irgendeiner Talkshow. Das war eine Frau, ich gehe also davon aus, dass es Maybrit Illner war zum Beispiel oder Anne Will, eine von denen, und die hat tatsächlich irgendeinen Religionswissenschaftler zu Gast. Das erinnere ich nur noch ganz dunkel, aber das war auch für mich so ein Aha-Erlebnis, weil es überhaupt mal irgendwie einen zu sehen gab im Fernsehen.
Das waren öffentlich-rechtliche wahrscheinlich dann, ne?
Ja, na klar, also, aber öffentlich-rechtliche. ARD, ZDF, sowas. Also ich gucke ja nun also, weiß Gott nicht, zumal irgendwie angesichts der Schwemme solcher Talkshows gucke ich mir das auch gar nicht an.
Das müsste man aber klar ansagen halt, ne?
Ja, dass klar.
Deswegen, das eher sind,
ja.
Ne bürgerliches Zuschauertum auch eher.
Ja,
definitiv
aber
und so. Und,
im Normalfall nicht, kommen die einfach nicht zu Wort.
Genau.
Werden Religionswissenschaftler auch nicht eingeladen und, wenn, dann sitzen da Theologen, die haben natürlich immer irgendwas zu sagen zur Religion.
Ja,
und,
richtig.
Ja, also, in einem Symposium, welches ich mal besucht habe, das war ein Studierendensymposium der Islamwissenschaft. Da hat ein Referent gesagt, ihm sei aufgefallen, dass in Diskussionen um den Islam, so, wenn es solche Talkshows sind, sagen wir mal Maybrit Illner oder so, dann werden Theologen eingeladen, um den Dialog herzustellen.
Ja, klar.
Die Theologen werden eingeladen. Aber offenbar scheut man sich bei den Redaktionen, gläubige Muslime einzuladen. Es werden dann nämlich Islamwissenschaftler eingeladen.
Und Serdasumunschu.
Ja, meinetwegen wird er auch eingeladen.
Ziemlich häufig.
Gut, ist er Muslim? Bekennender Muslim?
Ich bin mir nicht sicher.
Das ist eine große Frage. Ja. Wahrscheinlich ist es ihm auch egal.
Ja, genau.
Der peppt das alles auf. Also ich würde natürlich für unseren Podcast auch immer Serdasumunschu einladen. allerdings würde ich wahrscheinlich keinen Theologen und Islamwissenschaftler einladen, dann würde ich dafür sorgen, dass man vielleicht einen Christentumswissenschaftler einlädt und einen Islamwissenschaftler. Oder aber zwei Theologen.
Ja, genau.
Und das ist dann auch die grundlegende Problematik, empfinde ich so, dass wenn es in den Medien um Religion geht, dass aus deutscher Mediensicht immer noch Religion als Christentum gedacht wird und gleichzeitig als dann repräsentativ mit Theologen in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und bei anderen Religionen scheint es mir so, dass sie nicht so genau wissen, und das ist freundlich formuliert, ob sie jetzt Angst haben, sich da einen bärtigen Muslim reinzusetzen in die Talkshow, denn Pierre Vogel, ich habe ihn lieb,
ja.
der wird ja dann doch manchmal eingeladen, aber nur weil sie mittlerweile wissen, dass er ganz lieb ist. Aber sonst muss dann eigentlich für den Islam immer jemand herhalten, der eigentlich sich nur überwiegend historisch und sprachlich mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Insofern ist es natürlich schade, dass die RW in den Medien noch nicht so viel Platz gefunden hat. Dank der Zeit wird das vielleicht dann etwas besser durch diesen Artikel. Ist dann auch schon was her. Wem das jetzt noch nicht genügt, dass wir hier darüber reden, hat vielleicht seit der letzten Folge von uns die Yggdrasil-E-Mail-Liste abonniert und kann das jetzt dann auch verfolgen, wie einige Professoren aus Deutschland sich darüber austauschen, inwieweit die Religionswissenschaft denn zumindest institutionell an den Universitäten repräsentiert wird. Ab und zu wird bei Yggdrasil natürlich auch die Diskussion geführt, ob die Religionswissenschaft in den Medien vorkommt und wie man sich als Religionswissenschaftler dazu positionieren kann und sollte. Da fällt mir ein, was mir nämlich noch aufgefallen war, Detlef Pollack, das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen, Detlef Pollack antwortet auf eine sehr persönliche Frage.
Ja, super.
Auch recht deutlich. Willst du mal vorlesen?
Gerne. Oder? Also, Evelyn Klinger fragt den Herrn Pollack, was er an Esoterikern eigentlich sympathisch fände. Und Pollack antwortet, ihre Weltgewandtheit, ihr positives Menschenbild und dass sie auf einem hohen Maß an Selbstbestimmung beharren, auch wenn sie zuweilen wie Narren wirken. Also, ja.
Und dann, ne?
Ich meine, also was soll überhaupt die Frage von Evelyn Finger?
Also, naja, aber das, was macht, also wichtiger ist ja wirklich jetzt die Antwort. Und ja, ich glaube, was er da macht, ist nämlich, er sagt nicht, ich finde toll, woran sie glauben, sondern er feiert nämlich ihre Einstellung. Ja, ihre persönliche Einstellung, dass sie halt standhaft sind. Dass die, ich weiß nicht, was, lies doch mal vor.
Ich lese ihn noch mal vor.
Meinetwegen.
Weltgewandtheit
aber, und super.
Genau.
Die Charaktereigenschaften, so habe ich das nämlich verstanden, dass er die feiert. Also er macht
genau, was völlig Diplomatisches. Genau, und er geht auch gar nicht auf ihre, wie auch immer geartete, spirituelle oder religiöse Einstellung ein, was natürlich Finger rausholen wollte.
Ja. Nun hätte er nicht das Wort Narren benutzen müssen.
Nee,
aber das macht er aber
extra, ne?
Ja, macht er natürlich auch extra. Aber worum es mir ja ging, war, wisst ihr beide natürlich sowieso, und das wissen wahrscheinlich auch alle, er hat in dem Moment die Chuzpe gehabt, einfach eine Antwort zu geben. Hätte mich Evelyn Finger gefragt, was sie niemals getan hätte.
Noch nicht.
Dann hätte ich gesagt, naja, man muss da differenzieren und ich finde es ja nicht sympathisch, sondern die sind ja alle gleichwertig. Und dann hätte sie mich nie wieder für ein Interview angefragt.
Nein, und auch niemand anders.
Niemand anders, nee. Denn die wollen keine Differenzierung. Die wollen einfach nur was Knackiges.
Genau.
Und wenn wir Religionswissenschaftler uns einer Meinung enthalten, was wissenschaftlich wirklich sinnvoll ist.
Absolut.
Epoche und so. Dann sollten wir das vielleicht in der Öffentlichkeit dennoch nicht tun. Die Frage ist nur, wie man das dann tut. Und Detlef Pollack mag genug Rückgrat oder Mut haben, aufgrund seiner Popularität oder so, dann auch eine Antwort zu geben. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, was man für Antworten gibt in diesem Zusammenhang. Ich erinnere mich da auch an das Symposium in Marburg, wo, wie hießen die, Adrian und Jan, glaube ich, haben da versucht, eine gute Religion zu designen.
Ach so, ja, stimmt.
Aus Heidelberg.
Genau, die beiden sind aus Heidelberg. Und da stellen sich einem Religionswissenschaftler die Nackenhaare nach oben, denn man darf ja gar nicht sagen, was gut ist an einer Religion, sondern man darf nur sagen, wie es ist.
Richtig.
Und eigentlich, weiß nicht genau,
solange
andere Leute nicht massenhaft umgebracht werden oder so.
Mhm.
Selbst das ist vielleicht okay. und Ja, da haben wir auch darüber diskutiert, ne? Also vielleicht schwelt das jetzt so ein bisschen innerhalb Deutschlands, also zumindest unter der Studierendenschaft. Fragt mal rum bei euren Kommilitonen.
Ja, wie sieht ihr das überhaupt? Also auch gerne Mails, Kommentare
genau. Und so. Sollten wir dann eine Antwort geben, wenn Evelyn Finger uns fragt, was wir sympathisch an den Muslimen finden oder sympathisch an den Esoterikern oder sympathisch an Moon? Er ist ja jetzt tot.
Ja, ja.
Aber ja, soll man dann eine Antwort geben? Dies und vieles mehr. Die Antwort findet ihr dann bei den nächsten Folgen. Könnt ihr als Hausaufgabe sozusagen.
Genau. Ich meine, also ich glaube, was glaube ich ganz oder wo sich die Religionswissenschaft schon einige Sporen verdient hat, ist bei so, also ich glaube schon, dass das Remit oft angefragt wird, wenn die irgendwie so, die wollen, irgendjemand will Zahlen, Daten, Fakten zu irgendeiner religiösen Gemeinschaft haben, da kommt man bei Remit immer weiter. Deswegen, also ich glaube, das ist eine Art von Öffentlichkeits- oder Medien. Nee, wie soll ich das sagen? Also da wird Medien auch inhaltlich zugearbeitet, wo man, glaube ich, auch gerne auf die Ergebnisse von religionswissenschaftlicher Forschung zurückgreift. Aber das ist halt, das bleibt sehr, sehr soziologisch. So. Und da geht es eben nicht um Meinung, da geht es einfach nur um Zahlen, Daten, Fakten. Ja. So. Das heißt, das funktioniert ja schon, aber das ist ja genau da, also wir müssen einfach noch einen Schritt weitergehen und auch tatsächlich, wie du schon sagtest, als Wissenschaftler irgendwie auftauchen und auch tatsächlich Meinungen vertreten. Und das muss irgendwann mal passieren und vielleicht muss man auch tatsächlich bei sowas wie Talkshows oder Interviews oder so anfangen. Und wenn da mal ein paar Mal Religionswissenschaftler saßen, die auch tatsächlich eine Meinung hatten und sie auch vielleicht mal mit einem Theologen oder mit einem, wie auch immer gerade, einem Gläubigen oder einem Atheisten oder Agnostiker und so auch mal anlegen. Das heißt auch mal, sich, das ist einfach meine Meinung, sich trauen auch mal aus ihrer wissenschaftlichen Objektivität herauszutreten und sich als eigenständige Person auch quasi zu präsentieren. Das dann gleichzeitig auch, also das Fach an sich interessanter und spannender wird, weil es eben davon weggeht, nur zu beschreiben und nur objektiv zu sein und so weiter. Ja. Aber das passiert nicht, wenn es nicht passiert. Das ist quasi genau das Problem.
Da machst du echt ein ganz, ganz großes Fass auf, ne?
Ja, ich weiß.
Also absolut. Werden nämlich normative Aussagen gefällt. Was ist dann eine gute Religion, ist dann der nächste Schritt quasi.
Und ich wollte nämlich auch gerade sagen, es gibt da genug Leute, die wären da jetzt dagegen und würden sagen, absolut. Wissenschaftler sollten Moderatoren bleiben.
Genau. Ja, ist auch total in Ordnung. Ja,
die zwei großen Positionen, Moderatorenposition und halt eigene Meinungsposition.
Ja, genau. Ich weiß, deswegen wollte ich es auch gerade nochmal.
Ja, genau. Also ich bin persönlich immer so drauf, dass ich dann gerne provoziere.
Ja.
Auch wenn ich vielleicht doch ganz innen drin denke, ich sollte Moderator bleiben.
Ja.
Aber ich würde trotzdem mich lieber erstmal zu einer Aussage verleiten lassen.
Ja.
Um zumindest Diskussionen zu provozieren.
Genau.
Mich daran zu reiben. Deswegen ich vertrete ja persönlich auch oft diese Doppelposition, indem, wenn mich Leute fragen, ja, Markus, wer bist du da eigentlich und was läuft?
Wie hältst du es denn mit der Religion?
Genau. Dann sage ich, ja, ich habe ja auch Theologie studiert. Habe ich ja auch. Und dann kann ich mich sozusagen janusköpfig positionieren und einfach sagen, ja, okay, normativ würde ich das jetzt als ehemaliger Theologiestudent aus der christlichen Perspektive so vertreten. Und dann kann ich gegen mich selbst argumentieren und sagen, ja, Sekten sind super toll. Und wenn die halt in, Georgetown alle den Freitod wählen, dann ist das in Ordnung. Die sind ja jetzt alle da, wo sie hinwollen. Und damit werde ich, Dimi, du guckst so richtig angefressen.
Ich habe mich nämlich gerade an ein wunderbares YouTube-Video, was gerade kursiert. Das ist ein Ausschnitt aus einem Interview aus Fox News.
Reza Aslan.
Reza Aslan, ganz großartiges Video. Das haben
wir machen den Link auch noch
da. Den Link machen wir noch rein, super. Auf jeden Fall. Da geht es darum, also das müssen wir kurz sagen.
Ja, mach gut.
Reza Aslan ist gläubiger Muslim, Religionshistoriker aus den USA, ich glaube aus Los Angeles.
Ja. Ich weiß
nicht, ob es Berkeley ist, vielleicht.
Ja.
Berkeley ist nicht in Los Angeles.
Egal. Kalifornien.
Kalifornien.
Ja, also University
LA, of California. Ist auf jeden Fall LA. Auf jeden Fall hat er ein Buch verfasst, das heißt Zealot. Untertitel ist mir nicht ganz bekannt, The Life of Jesus.
Life and Times of Jesus.
Ja, genau. Also ein religionshistorisches Buch auf jeden Fall.
Jesus der Zelot.
Ne? Ja. Genau, und dann wurde er halt eingeladen zu einem Interview bei Fox News. Und die
Ja, gelinde gesagt, die Interviewerin hat das Buch nicht gelesen.
Ist herausgefordert.
Ist ziemlich herausgefordert. Und da ging es nämlich um unsere Perspektiven, aber ganz klar. Wie kann jemand wie Reza Aslan, der ja gläubiger Muslim ist, ein Buch über Jesus schreiben, fragt sie.
Ja, das so. Und spricht sie ihm auch ab.
Das spricht sie ihm auch ab, das kann, genau.
Was sie auch sagt, wie kann ein Demokrat ein Buch über Ronald Reagan schreiben?
Richtig.
Ist ja Quatsch, ne?
Die Antwort kann ich jetzt nicht formulieren, denn die ist absolut großartig.
Ja, genau. Ja. Aber absolut.
Also Props an den Mann.
Ja, und auch mit welcher stoischen Ruhe er das irgendwie dreimal oder viermal erwähnt, genau, und also ich wäre ins Gesicht gesprungen, glaube ich.
Durch das Video, durch Skype oder was
das? Ja, ich weiß, war ja nur eine Konferenz, deswegen hat er es vielleicht auch nicht gemacht, ne?
Genau,
aber ja, dass das kursiert gerade, genau, wir verlinken das auch, und das ist das reibt sich auch genau an der Frage, also das Video selbst nicht, aber also der Subtext dieses Videos, da werdet ihr auch drüber nachdenken können.
Ein kleines Schmankerl wäre ja, ihr beiden wisst ja noch, wie ich vorgeschlagen habe, als wir die Webseite konstruiert haben, dass wir uns auch auf unsere persönliche Religiosität hin vorstellen.
Ja.
Das war mir ja immer wichtig. Also ich habe das zumindest, glaube ich, noch umfangreicher gemacht als ihr.
Absolut, ja.
Und das finde ich wichtig. Ich weiß gar nicht mehr, das ist sicherlich auch eine Position, die sinnvoll ist. Ich glaube, dass ich das mal in einer Einführung in die Religionswissenschaft von Klaus Hock gelesen habe, dass das eine gute Lösung wäre, wenn man sich in seinen Ausarbeitungen über Religionen nennen, Religions, auch selbst positioniert, unabhängig von dem, was man schreibt. Aber wenn die Leute die Brille von mir aufsetzen können oder zumindest nachvollziehen können, welche Brille ich trage, und das dann daraufhin überprüfen können. Sodass man sich eben nicht solchen dummen Fragen wie von der Fox News
obwohl Aslan das ja auch gemacht hat. Er sagt ja auch, glaube ich, des Öfteren, dass er in dem Buch, in der Einleitung das auch nochmal erwähnt, dass er Muslim sei.
Also er macht es auch.
Ja genau, er macht es auch, und ich halte es auch. Ich gehe damit konform. Ich halte es auch für eine vernünftige oder auch sogar vielleicht sogar notwendige Vorbemerkung.
Tatsächlich. Und er trennt halt sauber die Position. Er ist
einerseits das, Muslim als
Privatmann. Genau,
als Privatmann ist er halt Muslim, aber seine Arbeit ist eben akademisch.
Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das ist ja der Witz des Videos, das versteht sie nicht.
Das versteht
sie versteht das einfach nicht.
Oh Mann,
Wie ich irgendwo gelesen habe und so, offensichtlich war sie ja Schönheitskönigin und das befähigt sie auch als einziges
bei Fox News zu arbeiten.
Bar jeder journalistischen Ausbildung oder so, genau.
Bar.
Oh Mann, wir sind gemein.
Oh Mann.
Egal.
Aber
die Frage ist ja jetzt nun, ob wir uns, was uns in die Medien bringt als Religionswissenschaftler, wenn wir uns so verhalten wie Reza Aslan.
Oder so wie Michel Friedmann. So, ich meine, der geht ja auch immer, der geht ja steil, wenn der im Fernsehen ist und so. Und hält mit seiner Meinung nie hinterm Berg und ist einfach immer sehr offensiv und.
Oder Henrik M. Broder.
Ja, der auch.
Ganz schwierig.
Ja, Henrik Broder, ganz
schwierig. Ja. Vertreter für die andere Seite sicherlich.
Ja, genau. Ja. Also das ist halt, so doll muss es auch nicht sein.
Ja.
Also bewahre. Hashem bewahre. Ja, ich weiß auch nicht. Mhm. Was meint ihr als Zuhörer? Wir freuen uns grundsätzlich über Zusendungen. Und wenn es nur Like-Streicheleinheiten sind.
Genau, auf Facebook, dazu ein Flatter.
Flatter. Auch nicht schlecht.
Die sind ganz wichtig für Selbstbewusstsein.
Ja. Übrigens,
ihr hast du schon herausgefunden.
Ding, absolut. Ne? Ihr habt es vielleicht gehört, wir haben ein neues Mikro. Das heißt, wir haben jetzt auch nochmal neu investiert. Und ich hoffe, dass das hört ihr auch. Damit es sich gelohnt hat.
Oder ihr hört es eben nicht.
Ja, genau.
Der Klang ist so rein und wohltuend, dass es gar nicht auffällt, dass ein Mikro ist.
Genau, sondern wir quasi hier bei euch sitzen gerade.
Ja, wir sind bei euch im Ohr.
In diesem Sinn, ne?
Das klingt schön.
Ja, genau. Also, wir haben natürlich leider am Anfang vergessen zu sagen, dass ihr Pause machen solltet, dann die Artikel lest und dann wieder einschaltet bei unserem Podcast. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das zu sagen.
Du hast uns auch nicht vorgestellt übrigens.
Ja, wer bist du
mittlerweile eigentlich?
Mittlerweile
kennt man
uns. Ja. Man kennt uns jetzt. Also wir sind immer zu dritt gewesen bislang und das soll auch in Zukunft erstmal so bleiben.
Genau. Es sei denn,
wir werden noch durch Gäste vervollkommnet.
Ja.
Komplettiert.
Ja, schön.
Also das wird auch sicherlich in den nächsten Folgen mal passieren, denke ich.
Ja, sehr gerne.
Lasst euch weiterhin überraschen, was wir so vorhaben mit Themen. Wenn ihr Themenwünsche habt oder irgendwelche spontanen Unmutsäußerungen jetzt zu unseren Themen. Ich kenne das selbst von mir, wenn ich mal einen Podcast höre, Ich sitze aber gerade in der Straßenbahn oder auf dem Fahrrad oder sowas. Und dann möchte ich eigentlich gerne sofort sagen, aufstehen. Ey, ich weiß noch irgendwas Besseres als ihr. Oder ich sehe es ganz anders. Oder ihr redet unglaublich viel BS. Dann klappt das nicht, weil ich auch nur ein Dumbphone habe und ich kann halt nicht twittern oder so. Und geht dann nicht. Das heißt, man muss sich das dann merken und dann zu Hause aufschreiben. Ja, könnt ihr gerne machen. Und ja, damit können wir es mal gut sein lassen. Ne?
Ja.
Jo. Ich hoffe, dass bald eine neue Folge kommt.
Ach, bestimmt. Aber hallo, wir haben ja noch so viel in der Pipeline. Wir wissen gar nicht, wohin damit.
Ja, was genau. Das nächste Mal eher die Terminnot,
ja, genau.
Die dafür zuständig ist. Ja. Ich hoffe, ja, ihr abonniert, habt uns schon abonniert, sagt es weiter, auch wenn es euch nicht gefällt.
Und, ja, und sagt es aber auch dann uns, wenn es euch nicht gefällt.
Ja, genau, sagt es uns, ja, da können wir nämlich auch was ändern. Wir haben ja jetzt meiner Meinung nach relativ unterschiedliche Folgen absolviert. Mhm. Mal kürzer, mal länger, mal besser, mal schlechter, mal konzentrierter, mal unkonzentrierter.
Ja.
Und wir werden auch nur besser, wenn wir von euch Rückmeldung bekommen.
Exakt.
Gut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.